Und es hat mir echt immer wieder geholfen. Und ich möchte uns allen Mut machen, auch mal einen Text sich vorzunehmen, wo man auf den ersten Blick denkt, uiuiui, was verstehe ich da überhaupt? Weil Gott wirklich sein Wort immer wieder lebendig macht. Das ist sehr spannend. Als Einstieg, jetzt hatten wir diese drei Predigten schon über Haggai. Sag doch deinem Nachbar ganz kurz, was hat dich fasziniert? Es ist vielleicht seit längerem, dass wieder einmal, dass du einem Propheten begegnet bist. Ich weiß nicht, ich habe immer ein bisschen einen Bogen darum gemacht. Was hat dich fasziniert? Was hast du so mitgenommen von diesen drei Predigten bis jetzt? So ganz kurz. Ich muss sagen, schon nur die Tatsache, dass Gott redet, hat mich begeistert. Wie er da diesen Prozess mit seinem Volk anstoßen will, sie zurückbringen. Und er sendet einen Propheten und der hat so alle 6 Wochen eine nächste Botschaft. Das finde ich einfach cool. Und Gott begleitet sein Volk hier richtig gehend. Hat mich angesprochen. Ich vermute, dass der eine oder andere auch etwas in diese Richtung gesagt hat. Spannend, wie viel näher der Text kommt, wenn man auch den geschichtlichen Zusammenhang etwas erklärt bekommt. Das war bei Haggai einfach, weil das immer schön datiert ist. Da kann man dann nachschauen bei Ezra, wann war das etwa, was ist da passiert. Es ist nicht immer so einfach, aber das hat mich auch sehr angesprochen. Ja, wir haben das letztes Mal, ich beginne mit einem kurzen Rückblick, herausgearbeitet, dass die Propheten, auch wenn sie selbstverständlich in eine ganz konkrete Situation hineingeredet haben, das haben wir ja bei Haggai jetzt gut miterlebt, dass sie eine bleibende Botschaft haben. Und ich habe letztes Mal so als Ermutigung gesagt, egal ob wir jetzt alle Details verstehen, meistens nicht. Aber egal, ob wir die Details verstehen, die übergreifende Hauptbotschaft der Propheten zu verstehen, das ist nicht schwierig. Und ich denke, es ist auch für unsere Zeit eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Erstens, Gott sucht ein heiliges Volk. Er sucht Treue, Aufrichtigkeit. Es geht ihm nicht um äußeren Gottesdienst, sondern er sucht wahre Anbeter. Und ist das uns bei Haggai entgegengekommen? Sehr, oder? Das ist eigentlich das ganz große Thema, wo Gott einerseits ermutigt und Verheißungen gibt, auf der anderen Seite auch ermahnt. Ich suche ein heiliges Volk. Das Zweite, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Gott erweist sich als der Handelnde. Er handelt immer noch. Ich würde sagen, bei Haggai sieht man das ein bisschen weniger gut, weil das große Handeln, das Gerichtshandeln ist gerade vorbei. Aber ich habe es im ersten Teil gesagt, wie Gott dafür sorgt, dass der Tempel weitergebaut werden kann. Wie diese Botschaft nach Babylon geht und er sucht in den Archiven und findet tatsächlich die alte Bewilligung und gibt dann so. Ja, Gott handelt. Er ist und bleibt der Allmächtige. Wer sich die Mühe macht, auf die Erfüllung der Voraussagen zu achten, ich glaube, dem wird echt der Glaube gestärkt. Und das Dritte, Gott bleibt treu, das finde ich bei Haggai ganz eindrücklich. Die haben zum Teil noch gar nicht wirklich reagiert und Gott gibt schon die neuen Verheißungen. Gott bleibt treu. Richtet euer Herz auf den heutigen Tag, haben wir gehört im letzten Teil. Von jetzt an, von diesem Tag an, 24. Dezember, wenn ich es, nein, das kann nicht sein, irgendetwas im Dezember, von diesem Tag an werde ich euch segnen, achtet darauf. Ja, wenn wir jetzt diesen Haggai vor Augen oder noch ein bisschen in den Ohren haben, glaube ich, können wir nachvollziehen, was gemeint war, als wir letztes Mal gesagt haben, Propheten reden zwar über die Zukunft, Aber es ist meistens nicht unsere Zukunft, sondern es war ihre Zukunft. Für uns ist es schon wieder in der Vergangenheit. Erlebt man genauso bei Haggai. Und etwas Zweites haben wir auch noch gesagt, diese Segnungen, das Unheil, das sie ankündigen, ist keine neue Botschaft. Es ist eigentlich das, was beim Bundesschluss abgemacht wurde, die Verpflichtungen des Bundes. Und die Propheten formulieren neu und eindringlich, dass Gott gewillt ist, seinen Bund durchzusetzen. Johannes, ich kann nicht mehr weiterschalten. Ist da irgendwie die Maus verschoben? Ja. Gott bekräftigt seine Absicht, den Bund durchzusetzen. Und da kommen diese Kategorien von Segen und Fluch. Und das habt ihr vielleicht auch im Haggai miterlebt. Wenn wir das dann anwenden auf uns, müssen wir hier ein bisschen überlegen, wie man das macht. Weil in diesem alten Bund ist der Segen immer langes Leben, Fruchtbarkeit, Wohlstand, gute Ernte, Friede und Untreue, Krankheit, Tod ist dann der Fluch, den Gott ausspricht. Und Jesus hat das aufgenommen, aber weitergeführt. Uns ist ein Leben in Fülle verheißen, aber nicht unbedingt materieller Wohlstand. Hier muss man ein bisschen eine Übertragung machen. Und hier möchte ich einsteigen. Ich habe zwei Ziele für heute, zwei praktische Fragen, die wir miteinander klären wollen. Wie gehe ich vor, wenn ich den geschichtlichen Kontext erarbeiten will? So wie wir das jetzt bei Haggai miterlebt haben, wie wertvoll das ist. Erste Frage. Und die zweite Frage, ja, dieser Übertrag, alter Bund in den neuen Bund, wie kann ich da vorgehen? Also, ich hoffe, das gelingt, hier ganz konkret diese zwei Fragen Hilfestellung zu geben. Man könnte vieles natürlich über die Propheten sagen, Dichtkunst und so weiter, aber ich habe das Gefühl, das bringt uns unmittelbar nicht so viel. Aber diese zwei Fragen können wir unmittelbar anwenden. Also, erstens, geschichtlicher Kontext erarbeiten. In welcher Zeit spielt das? Angenommen, du bist am Bibellesen, kommst zu einem Propheten, der erste wäre Jesaja, und du möchtest wissen, wann hat Jesaja eigentlich gelebt? Wie war die Zeit, in der er lebte? Was waren die Herausforderungen? Was ist vorausgegangen? Ist die Zeit von Jesaja womöglich sogar in den Geschichtsbüchern beschrieben, in den Chronik oder so, oder bei den Königen? In der Regel haben wir diese Informationen nicht gerade abrufbereit. Also die von uns, die mit einem fotografischen Gedächtnis gesegnet sind, die haben es gut, die können dann einfach im Kopf weiterblättern. Aber die allermeisten von uns, auch ich, bei Jesaja ging es jetzt noch knapp, weil das der große Prophet ist. Aber bei einem kleinen Prophet, das wüsste ich jetzt nicht gerade so spontan. Was soll ich jetzt tun? Ihr denkt jetzt easy und zückt den Gedanken schon das Smartphone, oder? Und tut, was wir immer tun, wenn wir etwas nicht wissen. Dann fragen wir doch einfach Google, weil Google weiß alles. Das wäre jetzt Wikipedia-Artikel zu Jesaja. Lest euch das schnell durch. Und wenn man da liest, der Artikel geht noch viel weiter, stößt man auf Begriffe, wo man sich fragt, was bedeuten denn die überhaupt? Die sind da unten sogar fett gedruckt. Deutero Jesaja, Trito Jesaja. Also hier ist jetzt die Rede davon, dass ein Teil des Jesaja-Buches ja gar nicht von Jesaja stammt. Habt ihr diesen Gedanken hier aufgenommen? Und da fragen wir uns, was ist denn jetzt los? Ich lese das Jesaja-Buch und das Jesaja-Buch stammt gar nicht von Jesaja. Und wieso steht hier, seit 1892 redet man von Proto-Jesaja und von anderen Teilen? Das hat etwas mit dem Aufkommen der historisch-kritischen Bibelauslegung zu tun. Das möchte ich uns kurz erklären. Jeder Bibelleser, auch du, stolpert zuweilen über Aussagen, wo man denkt, Moment, ist das jetzt nicht ein Widerspruch zu irgendetwas, was ich sonst irgendwo gelesen habe? Ist dir auch schon so gegangen? Geht mir ab und zu so. Ich kenne solche Gedanken, aber ich weiß auch, wie ich darauf reagieren soll. Mit Vertrauen und Demut. Ich weiß, vieles klärt sich schon, wenn ich eine andere Übersetzung nehme und dort nachschlage. Das ist gar kein Widerspruch, man kann das ja auch so übersetzen und so weiter. Manchmal muss man wie ein Detektiv vorgehen. Ich habe da ein paar schlaue Bücher, die mir dann helfen, dass ich nicht alles selber herausfinden muss. Jedenfalls, ich vertraue darauf, dass der Bibeltext nicht der Fehler macht, sondern dass mein Verständnis den Fehler macht, dass ich irgendwie einen Knüppel habe in meinem Verständnis. Ich weiß, der Bibeltext ist von Gott eingegeben. Und wir reden ja von Inspiration unter der Leitung des Heiligen Geistes. Fehlerlos inspiriert. Nicht die deutsche Übersetzung, nicht die Überschriften, nicht die Verseinteilung, das ist alles später dazugekommen. Aber der Text an sich, von Gott überwacht, eingegeben. Ja, diese große Ehrfurcht vor dem Bibeltext, wie sie im Judentum über Jahrtausende und dann im Christentum über Jahrhunderte gepflegt wurde, wurde dann während der Aufklärung in Frage gestellt. Man hat gesagt, ja, die Bibel ist doch ein Buch wie jedes andere Buch auch. Und kennst du ein Buch, das keinen Fehler hat? Das war eigentlich so der Hintergedanke. Ist doch klar, dass ein Berichterstatter vielleicht auch etwas nicht so ganz genau wusste. Und der hat ein bisschen improvisiert beim Schreiben. Es ist auch denkbar, dass einer dieser Autoren sich schlicht geirrt hat. Warum denn nicht? Ein Buch wie jedes andere auch. Ja, dieses Jahr da 1892, in dieser Zeit geschah eine ganz große Weichenstellung. Man hat am Schluss, am Anfang noch nicht gemerkt, wie fest das dann auseinandergeht. Das ist bei einer Weichenstellung ja so, dass das einfach mal so ein bisschen den Hebel umgelegt wird. Und dann, wenn man diese Spur verfolgt, geht es wirklich auseinander. Am Anfang hat ein ganz frommer Mann gemacht, wirklich ein frommer Pietist, hat das Wort Gottes geliebt, aber er hat eine fatale Weichenstellung vorgenommen. Lest mal diesen Satz, das hat er gesagt. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel enthält Gottes Wort. Eine Weichenstellung. Sieht er hier noch nicht so dramatisch aus? Er wollte auch etwas, er hat ein gutes Anliegen eigentlich. Er wollte etwas korrigieren, was wirklich in der damaligen Zeit nicht so gut gelaufen ist. Aber mit diesem Satz ist das gründlich schief herausgekommen. Spürt ihr, wohin das führt? Dass diese Demut gegenüber dem Wort Gottes mit diesem Satz eigentlich bereits aufgegeben ist. Das ist die Geburtsstunde dieser sogenannten historisch-kritischen Methode. Wenn ihr das noch nie gehört habt, dürft ihr es gerne wieder vergessen. Die heißt so und ist einfach die gängige Bibelauslegung, wenn jemand nicht an die Inspiration der Bibel glaubt. Die Bibel enthält Gottes Wort. Ab diesem Moment musste immer zuerst geklärt werden, was ich hier lese. Ist das jetzt Menschenwort? Sagen wir mal, der Kommentar des Autors? Oder ist das jetzt Gottes Wort? Ich glaube, wir spüren, das ist wirklich eine Weichenstellung. Weil ab diesem Moment stellt sich der Mensch über das Wort Gottes. Er entscheidet, ist das von Gott oder ist das vom Menschen? Ist das richtig, ist das falsch? Müsste man das anders formulieren oder kann ich das so übernehmen? Ich muss in aller Deutlichkeit sagen, so geht das nicht. Als Menschen sind wir immer unter dem Wort Gottes. Wir mögen es nicht verstehen, okay, das geht mir oft so, aber wir dürfen uns nicht über das Wort Gottes stellen. Ich kann die Entwicklung leicht zusammenfassen. Seither sind 200 Jahre vergangen. Und mit dieser historisch-kritischen Methode, mit dieser einfachen Frage, Weichenstellung, ist heute von der Autorität der Bibel gar nichts übrig geblieben. Wirklich gar nichts. Die Bibel ist im Grundverständnis einfach eine Sammlung von menschlichen Vorstellungen über Gott. Vergleich das mal mit deinem Verständnis. Eine Sammlung von Vorstellungen über Gott. Und so wie du das verstehst, also ich verstehe, Gott redet zu mir, fehlerlos. Ich mag nicht alles verstehen, aber die Bibel ist irrtumslos, hat keinen Fehler. Da ist mit dieser Weichenstellung ein wirklich unüberbrückbarer Graben aufgegangen. Zwischen, sag jetzt mal, der bibeltreuen Fraktion, da gehören wir als Evangelikale dazu, das macht uns aus, als Evangelikale. Wir glauben an die Inspiration der Heiligen Schrift, irrtumslos. Und der historisch-kritischen Zugang, wo der Mensch entscheidet, wo über diese 200 Jahre, es brachte dann nicht viele Generationen und es blieb immer weniger Gottes Wort, bis heute eben, wo es nur noch eine Sammlung von menschlichen Vorstellungen ist. Das zeigt sich am Jesaja-Buch besonders gut, deshalb habe ich dieses Beispiel genommen, weil Vertreter der historisch-kritischen Bibelauslegung ging davon aus, es gibt gar keine echte Prophetie, sondern es sind Sammlungen von Menschen über Gott, die über Gott nachdenken. Und wenn man mit dieser Voraussetzung ans Jesaja-Buch herangeht, hat man sehr schnell sehr große Probleme. Weil Jesaja hat sehr viele, sehr präzise Prophetien auf den Messias. Denk einmal an Jesaja 53. Diese Stelle, wo die Kreuzigung so präzise beschrieben ist. Ja, was macht man damit? Wenn einer 700 Jahre vorher so etwas so klar beschreibt. Bei Jesaja ist ein großes Problem. Jesaja sagt voraus, wer der König sein wird, welcher die Juden aus dem Exil zurücklässt. Er nennt ihn mit Namen. Kyros. 200 Jahre zu früh. Kann ja gar nicht sein, oder? Deshalb wird hier von Deutero-Jesaja und Trito-Jesaja gesprochen, weil es kann ja nicht sein, dass der ursprüngliche Jesaja schon wusste, wer dann die Juden wieder freilassen würde. Und wenn man jetzt diesen Wikipedia-Artikel weiterlesen würde, käme die Erklärung, ja, das waren natürlich Propheten, die nach dem Exil ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben und dann mit dem Jesaja-Buch verknüpft haben. Also unter dem Strich, ich kürze da ein bisschen ab, das sind einfach Menschen, die in ihrer Zeit das, was sie gerade erlebt haben, beschrieben haben. Verstehen wir, dass diese zwei Seiten, Inspiration der Bibel, echte Prophetie, Gott redet, er kennt die Zukunft. Und historisch-kritische Auslegung, aus dem Moment heraus Gedanken über Gott, meine Erfahrungen deutend aufgeschrieben, dass sich das nicht vereinen lässt. Ich würde es mal so sagen, diese zwei Zugänge lassen sich nicht kombinieren, definitiv nicht. Es ist etwas grundsätzlich anderes. Und ich rate Folgendes. Ich würde grundsätzlich abraten, aufs Internet zuzugreifen, wenn es darum geht, den Kontext zu erarbeiten. Ich würde hier die Ausnahme machen. Ausnahme, man kennt, von wem eine Seite ist. Das ist aber meistens nicht der Fall. Wir machen an der BBS bei uns eine recht umfangreiche Einführung. Und ich mache da mit den Studenten eine Übung. Erkennen Sie jetzt in verschiedenen Kommentaren, ob das ein bibeltreuer Hintergrund hat oder ein historisch-kritischer. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind immer etwas ernüchternd. Es ist eben nicht so einfach. Jetzt so dargestellt, kann man sagen, easy, das habe ich durchschaut. Aber Vorsicht, ich würde wirklich ganz praktisch raten, nicht mit dem Internet. Was sind denn die Alternativen? Ja, jetzt wird Daniela mir dann eine Provision bezahlen, weil ich würde sagen, das gute alte Buch aus einem Verlag, den man kennt. Und das ist jetzt nicht so einfach. Also Deutsche Bibelgesellschaft beispielsweise hat ganz kritische, historisch-kritische Einleitungsfragen. Die Schweizerische Bibelgesellschaft ist hier noch auf Kurs. Ich stelle mal vor, das wäre das Standardwerk. Bibellexikon, Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker. Daniela, du kennst das. Wenn jemand von uns kommt und sagt, ich brauche dieses Bibellexikon, dann bestellst du das. Das verkauft Daniela auch besonders gern, weil es kostet 80 Franken. Ausgezeichnet. Also, was da alles drinsteht, das ist unglaublich. Kann man jeden Namen nachschlagen, kann man jedes Buch nachschlagen, kann man über den Tempel lesen und so weiter, alles drin. Also, das wäre mein Favorit. Dann würde ich empfehlen, Studienbibeln, die haben immer eine Einleitungsfrage, also die haben diese Einleitungsfragen immer behandelt. Das ist Thomson Studienbibel, sehr gut. Stamps Studienbibel finde ich in den Einleitungsfragen auch sehr gut. In der SPM arbeiten wir viel mit diesem hier, Ernst Abbey, kurze Einführung in die Bibel. Cooles Buch, überhaupt nicht wissenschaftlich abgehoben, sondern ganz, ganz praktisch. Das wären meine Tipps. Erarbeitung der Einleitungsfragen. Bitte nicht aufs Internet, das gibt sehr viel Verwirrung. Wäre schade, wenn Zweifel aufkommen, weil die Argumente, ich sage noch Folgendes, da muss ich dringend weiter, die Argumente schmeicheln unserem Verstand. Wisst ihr warum? Weil sie sind ja genauso entstanden. Man stolpert über etwas und wir sind nicht die Ersten, die stolpern. Generationen vor uns sind auch schon gestolpert, haben eine Lösung gesucht und ihre Lösung mag uns noch überzeugen. Aber wir wollen uns unter das Wort Gottes stellen, nicht über das Wort Gottes. So, ich gehe weiter. Das ist auch kein sehr erbauendes Thema, finde ich. Vom Neuen aufs Alte übertragen. Alter Bund, neuer Bund. Auf Deutsch ist das nämlich noch speziell. Warum reden wir überhaupt vom Alten Testament und Neuem Testament? Hast du dir das schon mal überlegt? Das kommt vom Lateinischen, Testamentum, und das bedeutet Bund. Eigentlich reden wir immer vom alten Bund und vom neuen Bund, nur merkt man das auf Deutsch nicht so gut. Also auch das Neue Testament handelt von einem Bund. Dieser Bundesgedanke ist ganz entscheidend in der Bibel, deshalb heißt sie so. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und klar, jetzt müssen wir sofort nachschieben, der neue Bund ist viel besser als der alte Bund. Hebräerbrief sagt das so cool, wir haben den besseren hohen Priester im neuen Bund, wir haben das bessere Opfer, wir haben den echten Tempel und. Der alte Bund ist eigentlich nur Schatten und Abbild, der neue Bund ist das Wahre. Und der neue Bund ist auch viel wirkungsvoller und er schafft eine viel bessere Realität. Im alten Bund waren die Gesetze auf Steintafeln eingeritzt und der Prophet Jeremia sagt, im neuen Bund sind die Satzungen Gottes auf unser Herz geschrieben. Sehr schön. Der neue Bund ist wirklich viel besser. Wir sind alle froh, dass wir im neuen Bund leben. Im alten Bund ist Israel der Sohn Gottes. Im neuen Bund bist du und ich Sohn und Tochter Gottes. Echt cool. Teil der Familie Gottes, der Heilige Geist als Anzahlung. In dem dürfen wir leben, aber es geht noch immer um einen Bund, den neuen. Gottes Anliegen bleibt eigentlich dasselbe. Bundestreue. Im alten Bund, im neuen Bund. Was Gott von Israel und Juda erwartet, ist im allgemeinen Sinn dasselbe, was er von uns erwartet. Die prophetischen Bücher erinnern uns daran, dass Gott entschlossen ist, seinen Bund durchzusetzen. Jetzt denken wir, aber Moment, alter Bund ist doch so, das ist so brutal und so weiter. Ja, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe aus dem Hebräerbrief einen Bibelabschnitt herauskopiert, das Hebräer 12. Und ich möchte euch bitten, so zu zweit oder so, lest doch mal einfach das durch. Vielleicht muss man ein bisschen überfliegen, das ist ein längerer Abschnitt. Und überlegt mal, was entdecke ich vom Anliegen der Propheten in diesem neutestamentlichen Text? Ein Text aus der Zeit des Neuen Bundes. Und ich kann ein bisschen schon die Pointe vorwegnehmen. Ja, wir entdecken sehr viele Parallelen. Also, ich gebe das mal durch. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht im Saal. Im Neuen Testament, Neuer Bund. Habt ihr auch gespürt, es ist dieselbe Ehrfurcht wie bei den Propheten. Dasselbe Ringen um, nehmt doch das Reden Gottes an. Die prophetischen Bücher erinnern uns daran, dass Gott entschlossen ist, seinen Bund durchzusetzen. Ja, auch den neuen Bund. Auch der neue Bund hat Bestimmungen. Also wie genau übertragen? Ich möchte es mal so zusammenfassen. Das Erste müssen wir gar nicht übertragen. Wenn wir bei den Propheten über Gott lesen, über sein Anliegen, das, was ihn bewegt, sein Eifer, seine Ernsthaftigkeit, wenn es um die Durchsetzung seines Bundes geht, aber auch, und das wollen wir unbedingt auch betonen, dass seine Bundestreue unauflöslich ist, beides. Die Ernsthaftigkeit und die Größe der Gnade, das kommt bei den Propheten ganz deutlich und das können wir eins zu eins auf den neuen Bund übertragen, weil Gott ist derselbe. Gott ändert sich ja nicht. Also wenn wir den Propheten lesen über Eiferernsthaftigkeit und seine Bundestreue, braucht gar keine Übertragung. Das ist natürlich das Einfachste. Auch etwas Zweites bleibt sich gleich, nämlich was die Propheten über den Menschen offenbaren. Das sind verschiedene Botschaften, die immer wieder kommen, in verschiedener Form. Dass Glaube und Leben zusammengehört. Es lässt sich nicht auseinanderreißen, eben nicht äußerer Gottesdienst und gleichzeitig unreine Hände, würden jetzt die Propheten sagen in ihrer Sprache. Ist Gott immer noch wichtig? Wir können auch lernen bei den Propheten, dass der Mensch kein treuer Bundespartner ist, dass er auf die Gnade der Bundestreue Gottes angewiesen ist. Das ist nach wie vor so. Wir können auch lernen, dass das, was die Menschen im Alten Bund gerade in der Zeit der Propheten herausforderte, Wohlstand, falsche Sicherheiten, oft Kompromisse, die sie eingingen, so halb gemacht, was Gott gesagt hat, Halbherzigkeit, dass das den Mensch immer geschwächt hat in seiner Bundestreue. Können wir eins zu eins übernehmen, weil uns wird es genau gleich gehen, wenn wir gleich handeln. Also auch, was die Propheten über den Menschen, wie er tickt, offenbart, können wir eins zu eins übernehmen. Wir sind zwar in einem besseren, kräftigeren Bund, aber wir sind immer noch Menschen. Ich habe es letztes Mal schon angetönt und auch in meiner kurzen Zusammenfassung zum Einstieg. Was wir aber übertragen müssen, sind diese Kategorien von Segen und Fluch. Im Alten Bund ist Segen immer materieller Segen. Im Neuen Bund, der Zeit, in der wir leben, dünkt es mich, ist der Segen in erster Linie, dass wieder Beziehung zu Gott möglich ist. Und wir haben auch die Verheißung einer Ewigkeit. Müssen wir übertragen aus dem rein materiellen jetzt auf etwas viel Größeres. Am Sonntag, ich kann das schon verraten, wird genau das die Herausforderung in der Predigt sein. Und wir werden da noch ein drittes Prinzip sehen, was diese Übertragung noch anspruchsvoll macht. Ich freue mich schon, das wird echt spannend. Auch Fluch. Wir würden heute sagen, ja, wenn jemand krank ist oder arm ist, das ist nicht direkt, der war ungehorsam, das würde man nie so sagen. Das stimmt nämlich nicht. Als Jesus gefragt wurde, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind ist, hat Jesus gesagt, aber mit dem hat das nichts zu tun. Das ist im Alten Bund. Im Neuen Bund ist der Fluch eigentlich etwas in der Zukunft, Trennung von Gott, im Gericht Gottes nicht bestehen können. Also, ich gehe nochmal zurück, um das zu repetieren, was die Propheten über Gott offenbaren. Sein Eifer für den Bund, seine Treue, eins zu eins übertragbar. Was über den Menschen offenbart wird, dass der Mensch auf die Bundestreue angewiesen ist und dass es Dinge gibt, die den Menschen in Kompromisse führen. Eins zu eins übertragbar, nicht übertragen, Segen und Fluch. Das können wir nicht einfach lesen und eins zu eins ins Neue Testament hinüberziehen. Das ging jetzt schnell, hä? Deshalb lesen wir doch gleich noch in den Zellen oder in unseren Kleingruppen den Abschnitt. Auf der Rückseite ist der Abschluss der Prophetie. Malachi, fast die letzten Verse. Und dann kommt dann gleich der neue Bund. Und wir setzen uns doch zusammen in unsere Kleingruppen und lesen das und fragen uns, was kann ich übertragen, was nicht so gut. Und dann wollen wir vor allem auch beten und diesen Text wie mitnehmen und werden dann pünktlich 5:30 oder so abschließen und ins Bett gehen.